So, wir reden heute über Teil 6 bis 10 der limitierenden Glaubenssätze, die Praxisinhaber davon abhalten, noch erfolgreicher zu sein. Die erste Folge war ein bisschen länger, deswegen viel Spaß mit Teil 2. So, also herzlich willkommen. Es geht heute um die Teile 6 bis 10, die limitierenden Glaubenssätze, warum Praxisinhaber, vielleicht nicht so erfolgreich sind, wie sie sein könnten. Und ich habe immer noch zu Gast den Frank Frenzel. Und wir im ersten Teil, wenn ihr den natürlich noch nicht gehört habt, müsst ihr den zunächst mal hören. Da geht ihr auf die letzte Podcast-Folge. Oder wenn ihr das hier im Video seht, dann geht ihr auf das erste Video, was wir gepostet haben. Aber ich kann euch versprechen, die Glaubenssätze 6 bis 10, das sind die, die noch krasser sind als 1 bis 5. Nein, musste ich ja jetzt sagen. Nein, sind alle 10 Bombe. Und ich kann nur sagen, viel, viel Spaß dabei und wir starten direkt los mit dem 6. Glaubenssatz.
So, ja, der 6. Mindset-Punkt, der mir immer wieder auffällt, dir bestimmt auch, würde ich vermuten, ist, dass Zahnärztinnen und Zahnärzte sich wenig Gedanken über die Motivlage, also Entscheidungsmotive von Patienten machen, respektive, dass sie diese 5 Motive, die man so hauptsächlich im Marketing immer so durchdekliniert, dass sie das reduzieren auf ein einziges Motiv, nämlich den Preis. Also klar, es gibt natürlich Patienten, die sind preisorientiert, die sind preissensibel. Neben diesem Preis-Leistungsmotiv gibt es aber noch 4 andere. Es gibt noch Sicherheit als zweites. Das wäre zum Beispiel so ein Thema wie Garantie. Gebe ich Garantie auf meine Leistung? Es gibt Bequemlichkeit. Habe ich eine Sitzung oder habe ich 5 Sitzungen? Ja? Es gibt Prestige. Das wird für mein Empfinden nur von ganz wenigen Zahnarztpraxen bedient. Also ich weiß nicht, wer zu seinen Veneers irgendwelche Zertifikate beispielsweise rausgibt im Sinne von, das ist die Hollywood-Smile-Keramik oder die Diamond irgendwas, wie auch immer. Ja, ist mir eher selten begegnet. Das wäre ja so Prestige. Sowas kann ich dann auch mal auf Insta oder TikTok
posten. Aber du musst es ja nicht immer explizit machen. Prestige kann ja auch implizit sein. Ne?
Ich lasse mich da und da behandeln.
Richtig,
ne? Das kann ja auch schon Prestige sein.
Richtig.
Und das 5. Motiv, das, okay, da bin ich dabei, das kommt vermutlich in der Zahnarztpraxis nicht so häufig vor, ist einfach Spaß an Neuem, also Abwechslung, Thrill. Ja, das hätten wir eher wahrscheinlich im Konsumgüterbereich oder im Modebereich. Das kann in der Zahnheilkunde auch sein, wird aber eher untergeordnet sein. Und jetzt denken eben viele Zahnärztinnen und Zahnärzte, ein Patient entscheidet nur nach dem Eigenanteil und das stimmt einfach nicht.
Ja, es ist vor allem so, häufig stehen ja Lebensereignisse in den Leben der Menschen an und die ändern die Motive. Das heißt, es kann sein, dass jemand heiratet. Ein absoluter Klassiker bei uns. Und dann muss das, was vorher noch in Ordnung war, plötzlich sich verändern. Weil es geht häufig um die Fotos, es geht um... Und dahinter stehen diese Motive. Das ist dann natürlich teilweise Status, weil man, wer möchte auf seinem eigenen Hochzeitsfoto nicht gut aussehen? Ne, da steht dann natürlich das Thema... Also diese Grundmotive, die kombinieren sich ja zu komplexeren Motiven. Ja.
Und es ist nie nur eins, das ist immer eine...
Genau, und dann hat man sowas wie zum Beispiel, ich möchte, dass, wenn meine Tochter mir sagt, Mensch, der Papa, der hat aber schlechte Zähne, dann möchte ich ein gutes Vorbild sein. Ja, gutes Vorbild sein ist, bedient zwar jetzt nicht unbedingt die Grundmotive, die wir gerade genannt haben, aber das ist auch ein Motiv, ne? sein nicht vor seinem Kind schlecht dazustehen. Ja, das schmerzt diese Leute dann und dann gibt es plötzlich einen Veränderungswillen. Und wenn ich diese Motive im Beratungsgespräch nicht erfasse, dann kann ich nicht richtig auf diese Motive eingehen und dann kann ich auch keine bedarfsgerechte Beratung machen. Das geht ja gar nicht, ne? Weil ich berate am eigentlichen Entscheidungsmotiv vorbei. Das bringt mir ja auch nichts, wenn ich dem sage, ja, dann ist das im Dezember 23 fertig, wenn der im November 23 heiratet. Ja, dann kann ich natürlich sagen, Mensch, dann machen wir bei Ihnen jetzt mal einen beschleunigten Prozess. Ja, dann machen wir mal Sie auf Prio beim Heil- und Kostenplan. Was glaubt ihr, was dann passiert? Ja, dann wird der sagen, ja, Mensch, natürlich, das machen wir. Vielen, vielen lieben Dank. Ne, und nicht jeder kommt mit seinen Motiven so klar raus. Bei der Hochzeit ist das dann relativ schnell Thema, weil denen geht es ja dann darum. Aber die tiefer liegenden Motive zu erkennen, ist jemand unsicher, traut sich jemand nicht mehr zu lächeln, ist es ihm peinlich, hat er Scham. Und dann zu sagen, Mensch, mit dieser Lösung haben Sie totale Sicherheit, Sie müssen sich nicht mehr schämen, dass auf einem gesellschaftlichen Anlass plötzlich Ihre Prothese in die Suppe fällt. Wenn man dem das nehmen kann, Motiv Sicherheit, und sagen kann, das ist die Lösung für dieses Problem, was Sie so sehr belastet, dann hat man gewonnen. Ja. Dann kann man viel, viel besser seine Dienstleistung, die auch hochwertig dann ist, eben verkaufen, ja, du magst das Wort verkaufen ja nicht, an den anbieten, an den Mann bringen, ja, und gleichzeitig das Problem lösen. Ja. Das ist ja das Schöne, es entsteht dann eine Win-Win-Situation. Und sonst hätte man dem eine Lösung gemacht, die dazu geführt hätte, dass er zwar trotzdem Geld bezahlt hätte, aber die gar nicht das Motiv löst.
Ja. Ich werde eine Situation, wenn ich das noch kurz ergänzen darf, nie vergessen. Ich war auch bei einer Beratung dabei, ältere Dame, Zahnärztin macht die Beratung. Und die ältere Dame lässt so im Nebensatz fallen, das war auch so gegen Ende des Jahres, Anfang Oktober war das, also es ging aufs Jahresende zu, ob das denn bis Weihnachten noch fertig würde, weil Weihnachten wollte sie zu den Kindern. Und da habe ich sofort gedacht, Bingo. Ja, das war mir so klar, dass das Hauptmotiv ist. Und im Grunde genommen hätte die nur noch jeden dritten Satz sagen müssen, Frau sowieso, Weihnachten. Das wird dieses Jahr an Weihnachten so ein bisschen aufpumpen, so ein bisschen ja. Die Botschaft rüber. Ja? Stattdessen hat die eine Dreiviertelstunde über die medizinischen Aspekte und diese Ältere, die wurde immer kleiner und kleiner, wie die da saß. Und irgendwann zwischendurch fragte sie dann nochmal, ja, wie lange dauert's denn? Und da habe ich gedacht, jetzt sag doch endlich Weihnachten und Gänsebraten und Kinder. Mal doch dieses schöne Bild. Es ist so einfach. Ich muss ja manchmal nur einmal zuhören, was der Patient sagt. Ja, und dann habe ich ja alle Argumente, die ich brauche. Das Zahnmedizinische, das hat diese Dame überhaupt nicht interessiert. Die wollte hören, wie toll ihr Weihnachtsfest wird bei den Kindern. Ja, ein aus meiner Sicht tatsächlich mehr oder weniger schwerwiegender Punkt ist dieses Bedürfnis in Zahnarztpraxen, alle Patienten gleich zu behandeln. Das heißt, keinerlei Terminfilter zu haben und jedem Patienten völlig unabhängig davon, ob der jetzt an der PZR teilnimmt, ob der Eigenanteile leisten möchte oder nicht, einfach den nächsten freien Termin zu geben. Das kann nicht funktionieren. Und übrigens, kleiner Hinweis, das macht auch in der Privatwirtschaft niemand so. Ob Ihnen, ob euch das jetzt gefällt oder nicht. Also stellt euch mal vor, die Lufthansa würde sagen, ja, Sie haben Frankfurt, New York, First Class gebucht. Ja, stellen Sie sich mal da hinten an.
Bei der Economy.
Freie Platzwahl wie bei Ryanair, ja, würde kein Mensch mehr First Class bei der Lufthansa buchen.
Ja, absolut. Und was ich gemerkt habe, wir haben ja eine Zeit lang auch mehr oder weniger so ein ungefiltertes Prinzip gemacht. Man muss schon sagen, natürlich passiv ein bisschen was, natürlich hat man da seinen Lieblingspatienten. Seit wir eine A, B, C, D-Klassifizierung eingeführt haben bei uns in der Praxis, ist es deutlich, deutlich besser geworden, was im Endeffekt die Patientenqualität anbelangt, aber auch was die Struktur der Praxis anbelangt. Weil A- und B-Patienten, definieren wir das doch einfach mal. Was ist ein A-Patient? Ein A-Patient ist jemand, der unserem Konzept folgt, der bereit ist, für seine Zahngesundheit Geld in die Hand zu nehmen. Das muss nicht immer 10.000 Euro sein. Aber das sind Leute, wo man wirklich sagt, okay, die sind bemüht, ihre Zahngesundheit, und die nehmen das wichtig. Und die zuverlässig sind. Oh. Das sind die beiden Faktoren, die super wichtig sind, um als A-Patient klassifiziert zu werden. Ja. Dann gibt es die B-Patienten. Das ist der gute Standard. Ne? Das ist so ein bisschen das, was so ein bisschen die große, gute Masse des Patientenstamms ausmacht, wo man sagt, die kommen pünktlich, vielleicht mal hier und da mal einmal eine Absage oder so. Und grundsätzlich kann man die auch dazu bewegen, ja, dem Praxiskonzept zu folgen. So, und dann kommen die C-Patienten. Und das sind die Leute, wo ihr wirklich, also A- und B-Patienten kriegen Termine bei uns so schnell, wie es geht. Und bei C-Patienten, da müssen wir sagen, okay, das scrollen wir mal ein bisschen nach vorne, um den Platz für die A- und B-Patienten nicht von vornherein schon zu belegen. Ja, und die kriegen zwar Termine bei uns, aber da kriegen sie ein bisschen später. Und bei denen ist es so, einige kriegen auch nur Termine gegen Vorkasse, wenn sie nämlich schon bewiesen haben, dass sie zum Beispiel terminuntreu sind. Da muss man nochmal ein bisschen unterkategorisieren. Ne? Also das eine ist eben das Thema Patientenkonzept folgen und das Thema finanziell. Und das andere ist das Thema Termintreue. Und wer da dann irgendwo unten aus dem Raster dann rausfällt, der wird zu einem D-Patienten. Und ein D-Patient ist nicht mehr unser Patient. Das heißt, von dem haben wir uns aktiv getrennt. Der hat einen Vermerk in der Karteikarte. Und der bekommt dann eben keine Termine mehr. Und das ist ja nichts, was jetzt diskriminierend ist aufgrund von Rasse oder irgendwas, sondern es geht hier wirklich darum, dass das Patienten sind, die unser Konzept nicht wertschätzen. Egal, ob der Mann, Frau, türkisch, deutsch, polnisch, völlig egal ist. Sondern da geht es darum, das sind Patienten, die nicht in unser Konzept passen. Und das...
Ich möchte da mal eins zu ergänzen, den Ausspruch, den ein Kollege von dir mal gemacht hat. Der hat gesagt, der sprach auch zu Kollegen und sagte, ihr müsst euch bitte mal eins überlegen. In meiner Praxis hat ein Patient sehr hart dafür gearbeitet, D-Patient zu werden. Das fand ich einen ganz wunderbaren Ausspruch an der Stelle, weil das heißt ja nicht, dass wir jetzt schicksalhaft, weil uns die Nase von jemandem nicht gefällt, sondern der geht einfach unser Konzept nicht mit. Übrigens wäre mein Kriterium für einen A-Patienten noch, dass der mindestens zweimal im Jahr auch an der PZR teilnimmt.
Ja, 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 oft stimmt.
So, und dann wird ja oft gefragt, ja, aber der arme C-Patient, was ist, wenn der Schmerzen hat? Ja, warum hat der denn Schmerzen? Ich meine, vielleicht, da können wir ja drüber reden, dass es 2 oder 3 Fälle im Jahr gibt, wo einer mal beim Mountainbiken im Wald über die Wurzel, der hat er übersehen und schlägt sich jetzt das Esszimmer raus. In Ordnung, gut. Häusliche Gewalt, die Frau hat den die Treppe runtergestoßen. Können wir drüber reden, auch gut.
Echte Notfälle halt, ne?
So, aber in aller Regel ist doch der C-Patient deshalb, der kommt doch nur alle 3, 4 Jahre. Und immer nur dann, wenn er irgendwelche Beschwerden hat, wenn er Schmerzen hat, wenn es ihm wehtut, wenn die Füllung irgendwie halb rausgefallen ist. Und jetzt passiert eins. Ihr lasst euch als Praxis außen steuern. Ihr lasst euch von diesem Patienten den Affen auf die Schulter setzen. Ich weiß nicht, ob ihr diese Formulierung kennt. Den Affen auf die Schulter setzen heißt ja, jemand versucht, sein Problem zu meinem Problem zu machen. Ja. Und damit seid ihr als Praxis komplett außen gesteuert. Und das müsst ihr in jedem Fall verhindern. Und dazu gehört auch, um eine mögliche Frage oder einen Einwand da an der Stelle auch noch aufzugreifen, das Thema Dolormanagement oder Dolorpatientenmanagement. In meiner Welt kommt ein Schmerzpatient ausschließlich nach vorheriger telefonischer Anmeldung und dann bitte auch nur zu unseren Schmerzbehandlungszeiten. Ja. Der steht da nicht einfach vorne am Empfang, Kuckuck, hier bin ich. Und falls ja, dann geht der bitte direkt wieder nach Hause. Weil Freunde, der hat Zahnweh. Der hat sich nicht mit der Flex beide Hände abgetrennt, dass der kein Telefon mehr bedienen kann. Und ich habe das nie eingesehen, warum Praxen sich in einem so hohen Maße von angeblichen Schmerzpatienten von außen steuern lassen.
Ja, und was auch noch dazu kommt, A-Patienten sind in der Regel Patienten, die erwarten eine gewisse Struktur, weil sie ja selber strukturiert sind. Und
darum
selber,
sind sie ja A-Patienten.
Deswegen sind sie A-Patienten. Und A-Patienten möchten mit A-Praxen zusammenarbeiten.
Ja.
Das Gleiche ist, ihr geht ja auch nicht ins Stadion, wenn neben euch links und rechts 3 Hooligans stehen, die euch mit Bier vollschütten und dafür sorgen, dass euer Stadionerlebnis ruiniert wird. Ja? Und genau das machen ja C- und D-Patienten. Die sorgen dafür, dass A-Patienten, obwohl sie pünktlich zum Termin gekommen sind, eine Stunde warten müssen.
Perfekt.
Was machen die?
Ja.
Die gehen in eine andere Praxis, wo die Termintreue auch seitens der Praxis eben gegeben ist.
Ganz
und
genau.
Das könnt ihr nur erfüllen, indem ihr euren Patientenstamm selektiert, filtert. Ansonsten ist es Gleichmacherei und nicht Fairness.
Korrekt, korrekt. Und eine letzte Bemerkung dazu, ein A-Patient, wie gesagt, von den beiden Ausnahmen jetzt abgesehen, die ich vorhin beschrieben habe, der wird in aller Regel auch nicht als Schmerzpatient auftauchen. Und die meisten B-Patienten auch nicht. Das sind C- und D-Patienten, die als Schmerzpatienten auftauchen. Und da müsst ihr euch wirklich überlegen, ob ihr euch von diesem Patientenklientel eure Praxis von außen steuern lassen wollt.
So, kommen wir zu Punkt 8. Und das ist natürlich etwas, wofür ich mit meinem Namen stehe. Und da geht es jetzt um das Thema Marketing und Kommunikation. Und ganz, ganz viele Inhaber, die denken, sie müssen, du hast es so schön genannt, irgend so ein Insta-Gedöns machen oder auf TikTok irgendwie rumtanzen. Warum? Weil das irgendwie andere Praxen auch machen. Und das ist ein komplett falscher Approach an das Thema Marketing und Kommunikation. Marketing ist immer Mittel zum Zweck. Das heißt, ich mache es nicht um des Marketings willen, sondern ich verfolge damit hoffentlich ein Ziel. Und das ist ein strategisches Ziel. Das bedeutet, wenn ich Marketing einfach nur mache, weil es andere machen und ich mache irgendetwas nach, obwohl das vielleicht gar nicht zu mir und meiner Praxispositionierung passt, falls ich denn eine habe, dann bringt das alles nicht viel. Dann wird das dazu führen, dass andere Praxen genau das Gleiche machen im Frontend, aber die haben eine Strategie dahinter und ihr macht das nach und es passt überhaupt nicht zu euch. Das heißt, fangt bitte damit an, wenn ihr denn Marketing machen wollt, das Ganze als strategischen Prozess aufzubauen. Wenn ihr wissen wollt, wie das geht, dann arbeitet mit Profis zusammen, zum Beispiel wie mit Frank und uns als Agentur. Und dann wird dieser Prozess aufgestellt und dann wird aufgrund eines Ziels, was möchten wir denn? Mehr Implantatpatienten? Möchten wir Mitarbeiter gewinnen? Möchten wir mehr Aligner machen? Völlig egal, es gibt ein Ziel und Marketing ist das Tool, um dieses Ziel zu erreichen. Und dann wird dieser Prozess strategisch und ich kann mein Content-Marketing planen und so machen, dass es auch zielgerichtet ist.
Ja. Also verwechselt bitte Ziel nicht mit Mittel. In vielen Praxen, und das bitte ich jetzt nicht als Vorwurf zu verstehen, sondern nur als Situationsbeschreibung, sagt der Inhaber oder die Inhaberin, ach komm, das soll der Chantal machen. Die kennt sich mit diesen modernen Sachen aus, mit diesen Social-Dingern da. Ne? Ja, und Chantal macht dann so, wie sie das irgendwie ganz cool findet. Das heißt aber jetzt nicht unbedingt, dass das auf eure Zielsetzungen einzahlt. Also das heißt, die wesentliche Frage, die ich dann gerne stelle, ist, auf welches ihrer Marketingziele zahlt denn dieser Post jetzt gerade ein? Also ich habe mal in einem meiner letzten Filme gesagt, ich erwarte jetzt schon wieder und ich freue mich jetzt schon wieder auf diese ganzen sinnlosen Adventskränze, die ich da demnächst auf Insta sehen werde. Ja, welches? Das kann ja ein sinnvoller Post sein, wenn ich ein Ziel dahinter stehen habe. Eine Weihnachtsaktion zum Beispiel, Bleaching, Winterweiß, jetzt nur ein Beispiel. Ja, dann kann ja dieser Adventskranz einen Sinn machen. Aber wenn den meine Mitarbeiterin da einfach nur deshalb postet, weil da drei andere Praxen in der Umgebung auch gemacht haben und sie das jetzt irgendwie gerade cool findet, oder diese Nummer, die Polymerisationslampe da zu schwenken, ja, oder auf Stühlen durch die Praxis zu reiten, ja, für was?
Ja, also ich habe ja den Claim, Aufmerksamkeit ist die neue Währung. Jetzt ist es aber so, Aufmerksamkeit ist wie, ich lasse es regnen. Jetzt ist das Problem, die meisten lassen es regnen, stellen aber keine Eimer auf, ja, um das Wasser einzufangen. So, und das Aufstellen dieser Eimer, das ist eben diese Zielgerichtetheit. Ja, das heißt, wenn ich zum Beispiel sage, ich gebe meine Aufmerksamkeit für drei Dinge, nämlich einmal für Entertainment oder für Mehrwert, das heißt, ich kriege eine Lösung für ein Problem, und für das Thema News, also dass ich irgendwie Orientierung in der Welt bekomme. Wir werden selten News machen können. Ja, außer Lauterbach macht mal irgendwas und ich äußere mich dazu. Dann ist das aber eher im B2B-Kontext für andere Zahnärzte. Bei Patienten geht es um zwei Sachen. Entertainment oder Mehrwert im Sinne von, ich kann meine Zeit kurzweiliger gestalten oder Problemlösung. Für die meisten Zahnärzte ist es wahrscheinlich erstmal sinnvoller, mit dem Thema Problemlösung und Mehrwert-Content, also sprich Expertenpositionierung, anzufangen. Ja. Und nebenbei vielleicht das Thema Entertainment ein bisschen hochzubringen und dann das Ganze zu kombinieren. Und dann wird ein Schuh draus. Dann habe ich im Endeffekt Reichweite. Ah, guck mal, der tanzt da. Ach, aber guck mal, der macht auch noch Implantate. Mal gucken, was er dazu erzählt. Und dann gucken sich die Leute nach dem 30 Sekunden lustigen Video vielleicht das 8 Minuten Value-Content-Video an. Und das nennt sich dann im Endeffekt Content-Funnel. Das heißt, ich kippe hier oben vielleicht erstmal viele rein, aber dann muss ich die irgendwann mal kondensieren, dass die irgendwann mal auch als zahlende Patienten da unten raustropfen. Und wenn ich das nicht mache, sondern ich mache nur das Tanzen, dann werden die Leute zwar sagen, okay, das ist zwar eine nette Zahnarztpraxis, ist aber warum
lustig,
soll ich...
Ist lustig.
Genau, aber warum soll ich da hingehen, um mein Implantat zu setzen? Genau. Ne, das heißt, es muss strategisch aufgestellt sein und dann funktioniert das Ganze eben auch. Ne?
So, der neunte limitierende Glaubenssatz, der mir dann häufig so auffällt, ist so dieses Festhalten am Status Quo. Da gibt es ja auch in der Psychologie einen feststehenden Begriff für, nämlich Status Quo Bias. Die Kölner würden sagen, es ist noch einmal gut gegangen. Also ich habe mich wirklich sehr, sehr gewundert, ganz offen, als das Ende letzten Jahres, das ist ja jetzt schon fast ein Jahr her, klar war, dass diese Budgetierung kommt, mit welchem Todesmut da dann doch die allermeisten Praxen einfach so weitergemacht haben wie bisher. Ja, wir gucken jetzt mal, was wir mit den PA-Patienten machen. Und wenn ich da mal so nachgefragt habe, na, wie ist denn das Konzept und was ist denn der Ansatz? Man muss ja jetzt irgendwas tun. Ich habe ja da in vielen anderen Filmen, ich blende mal einen hier davon ein, auch schon darüber gesprochen und das auch mit Zahlen belegt, was da für wirklich substanzielle Probleme auf Praxen zurollen. Und wir haben ja die ersten Rückforderungen liegen ja jetzt längst auf dem Tisch. Ja, ihr wisst, in welcher Range sich das bewegt. Manche Praxen haben da 4.000, andere haben 10.000 zurückbezahlt. In Niedersachsen weiß man, dass fast die Hälfte aller Praxen um die 40.000 Euro zurückbezahlen. Das aus dem Gewinn. Ja? Und da hat mich sehr gewundert, mit welcher Duldungsstarre da dann doch viele Praxen rangegangen sind. Wir gucken mal so. Da habe ich so gedacht, also wenn mir das bevorstünde, ich glaube, da würde ich aber relativ flott werden und jetzt mal versuchen, irgendwo konzeptionell was zu ändern.
Ja, ich glaube, das Problem vieler Inhaber ist einfach, dass sie sich so sehr im Hamsterrad gefangen fühlen. Das heißt, sie sind die ganze Zeit dabei, im Unternehmen zu arbeiten. Das heißt, sie behandeln, behandeln, behandeln. Dann kommt noch ein bisschen Administratives dazu. Dann haben sie noch eine zweite Front, manchmal zu Hause. So, und dann wird es auch langsam schwierig, am Unternehmen zu arbeiten. Das heißt, die fühlen sich gar nicht in der Lage dazu. Und das ist ein großer, großer limitierender Glaubenssatz, zu sagen, ich klopp die ganze Zeit mit einer stumpfen Axt auf den Baum ein, also Baumfällen mit einer stumpfen Axt, anstatt mal vielleicht 3-4 Stunden in der Woche zu nehmen und die Axt zu schärfen. Das wäre dann an den aktiven Prozessen zu arbeiten, die eine Praxis besser machen können. Und der Hebel in diesen 4 Stunden ist viel größer, als die letzten 4 Stunden noch den untersten Rand der Behandlung zu machen, den ich sowieso nicht ausgezahlt kriege, weil das GKV-Gesetz greift. Das heißt, der Punkt wäre ja dann zu sagen, wenn ich in dieser Falle drin bin, wie kriege ich das jetzt hin, mich hinzusetzen und dann ganz strukturell durchzugehen? Ursache, Wirkung und dann aktiv zu werden. Und vielleicht auch, muss ich ja nicht alles selber machen als Inhaber. Kann ja auch meine Praxismanagerin und meine Mädels mit involvieren, Mädels und Jungs wohlgemerkt, und zu sagen, okay, wie ziehen wir uns jetzt am eigenen Schopf aus dem Ganzen raus und dann vielleicht noch ein bisschen das Grundmindset zu haben, Stillstand ist Rückschritt. Ja? Und zu sagen, ich gehe mit einem wachen Unternehmerblick durch die Welt und auch ein bisschen proaktiv, was du gesagt hast, das war letztes Jahr schon klar, was kommt. Ja. Man musste aber einmal die Augen aufmachen und das einmal durchdenken. Und wenn das jemand gemacht hätte, ich muss ja sagen, ich habe ja selber angefangen im Februar mich damit zu befassen, als ich gemerkt habe, okay, wenn ich das jetzt so weitermache, da hatte ich ja meine Januar- und Februarzahlen irgendwann und habe ich gemerkt, oh, wenn du jetzt so weitermachst, obwohl wir schon viel Privatanteil haben, haben wir gesagt, okay, zumindest die PA müssen wir mal umstrukturieren. Ne, bei dem GKV-Gesetz in Bezug auf die BEMA-Leistung, Füllung und Konz und Chirurgie hatten wir kein Problem. Dann zu sagen, okay, klar, hier haben wir kein Problem. Hier haben wir ein Problem. PA, wie kriegen wir das hin? Aha, okay, wir müssen schauen. Wir fangen jetzt an, einige Dinge privat in der PA zu machen. Wir fangen jetzt an, die UPT auslaufen zu lassen und die Leute wieder in die normale PZR zurückzuholen. Also all diese ganzen Dinge, ne? Und zu sagen, okay, aktives Management meiner Prozesse und mit Hinblick darauf auch dieses Thema Stillstand ist Rückschritt. Ich gucke in die Zukunft und werde der Herr meines eigenen Erfolges.
Das heißt aber auch, ich muss 2 Dinge tun. Erstens aus dieser Duldungsstarre raus. Also ich muss raus aus dieser Opfermentalität. Der böse Lauterbach hat mir was getan. Weil jetzt mal ganz ehrlich, ich habe das ja in meinen Filmen auch gezeigt, die Statistiken. Nachdem diese neue PA-Strecke da war, hatten wir auf einmal eine Versechsfachung der Fallzahlen. Also liebe Leute, tut mir leid, auf die Gefahr, mich jetzt unbeliebt zu machen, aber das kann mir ja keiner erzählen, dass die vorher alle jetzt eine PA hatten und keiner hat das gesehen oder keiner wollte das behandeln oder so. Seien wir ehrlich, das All-You-Can-Eat-Buffet war eröffnet und jetzt haben wir natürlich uns gerne hingestellt und haben draußen auf die Straße gerufen, Freibier, kommt herbei. Und als die jetzt plötzlich alle da waren, haben wir festgestellt, oh, schade, Fass ist leer. So.
Das ist ein sehr gutes Bild.
Ja, und jetzt, das kostet mich natürlich jetzt erstmal einen Aufwand, das einzusehen, mir das auch klar zu machen, dass ich da unter Umständen irgendwo mal nicht ganz richtig abgebogen bin. Und zweitens ist es ein kommunikativer Aufwand. Ich muss natürlich jetzt dem gleichen Patienten, dem ich vorher gesagt habe, hurra, hurra, du bist eingeladen zur Party und alles ist frei, all you can eat und drink, dem muss ich jetzt sagen, ja, ist doch ein bisschen anders. Die Frage ist nur, wenn ich diesen kommunikativen Aufwand nicht auf mich nehme, wird es denn dann besser? Also zahle ich lieber 40.000 zurück oder also MVZ-ähnliche Strukturen, da reden wir noch über ganz andere Beträge. Ja, da habe ich 250.000 gehört für ein Quartal. Also die Zahlen waren alle, die ich gerade genannt habe, für ein Quartal.
Da bist du nur auf Platz 2. Ich habe noch eine andere Zahl von einer Praxis.
Okay.
Vom riesengroßen MVZ. Da bist du noch, kannst du nochmal einen Faktor 2 drauf rechnen.
Okay, ja klar, das ist Sky is the limit. Ne? Das ist nach oben offen.
Ja.
Nur wie gesagt, andersrum wird es ja nicht besser, wenn ich einfach nichts tue. Ja gut, und der 10. limitierende Glaubenssatz, der mir dann immer wieder auffällt, ist eine in meinem Verständnis sehr schwierige Definition des Ziels eines Patientenberatungsgespräches. Was heißt das konkret? Ich habe so als Ziel im Hintergrund als Zahnarzt oder Zahnärztin, dass der Patient ja sagt. Und also zu meinem Behandlungsvorschlag. Und damit setze ich mich natürlich unglaublich unter Druck. Darüber habe ich ja auch gerade schon mit dem Alex in dem Podcast von Denta One, Marketing, Mindset and More gesprochen. Genau über diesen Punkt. Hört euch das unbedingt mal an. Ich verlinke das auch hier unten in den Shownotes. Das war genau dieses Thema, wenn ich selber diesen Druck habe. Sag doch ja, stimm doch bitte meinem Vorschlag mit den 6 Implantaten zu. Das spürt der Patient natürlich. Und da habe ich eine andere Definition. Meine Definition ist tatsächlich, ja, und das meine ich auch wortwörtlich, so wie ich sage, ich will nichts verkaufen. Ich will den nicht unter Druck setzen. Ich mache meinem Patienten nach bestem Wissen und Gewissen das für seine Situation oder Indikation optimale Lösungsangebot. Und der entscheidet dann. Und wenn der Patient mir Nein sagt, dann ist das doch keine Ablehnung meiner Person, sondern dann ist das doch nur eine Aussage über seine momentanen Prioritäten. Ihm sind im Moment eben andere Sachen wichtiger. Na gut, das ist dann so. Fertig. Das ist aber keine Aussage über mich als Zahnarzt oder Zahnärztin.
Das Schöne ist ja, wir haben ja in der Regel ein Produkt, was das Beste für den Patienten ist. Und in der Regel ist es auch das höherpreisige Produkt. Nicht immer, aber häufig. Für eine Zahnlücke ist in 90% der Fälle das Implantat das Beste. Für schiefe Zähne ist in 90% der Fälle die Aligner-Therapie das Beste. Und für einen
Veneers,
ja. Oder für einen stark geschädigten Zahn ist in der Regel die Krone das Beste, anstatt irgendwie rumzuflicken. Das heißt, ich kann ja aus dem reinsten Gewissen heraus den Patienten, und das ist unser Claim auf YouTube, wir ermöglichen eine selbstbestimmte Entscheidung beim Zahnarzt. Ja. Und wenn ich das übergehe und versuche, den Patienten in eine Entscheidung reinzuzwingen, dann fällt mir das hintenrum doppelt auf die Füße, weil der Patient, der sagt dann vielleicht noch ja, nur um rauszukommen aus der Behandlung, dann kommt er vielleicht gar nicht zum Folgetermin. Und wenn er dann kommt, weil das so jemand ist, der, wenn er einmal ja gesagt hat, dann steht der auch dazu. Und dann bezahlt er am Ende und sagt so, ja, jetzt hat der mich aber da rein und fühlt, dann, der hat dann Kaufreue. Ja, und das, ja, es gibt ja nichts Schlimmeres als das. Und Kaufreue führt dann häufig zu schlechten Bewertungen, zu ich gehe dann woanders hin, weil ich mein Gesicht verloren habe, gefühlt, der hat mich über den Tisch gezogen.
Oder das Ding sitzt nie richtig. Der hat, habt ihr mal drüber
nachgedacht? Dann jede Kleinigkeit,
diese Patienten, ja, die 5, 6, 7 Mal, es drückt hier noch, es ist da noch, es ist da noch irgendwas. Das sind die, die mit dieser Arbeit nicht zufrieden sind.
Richtig, die müssen sich dafür entscheiden. Und entscheiden bedeutet, dass es selbstbestimmt ist. Sonst ist es keine Entscheidung, sonst ist es eben Erpressung. Genau. Und genau das wollen wir nicht. Wir wollen nicht erpressen. Wir wollen Entscheidungen ermöglichen und natürlich das möglichst gut darstellen und möglichst natürlich in eine Richtung lenken, weil wir davon überzeugt sind, dass es die beste Lösung ist. Aber am Ende des Tages ist es besser, jemand geht mal nach Hause und überlegt das nochmal. Natürlich, ich würde immer einen Folgetermin vereinbaren. Ja. Das ist ganz wichtig. Ja. Wenn jemand rausgeht und er kriegt jetzt zum Beispiel, das ist bei uns ein ganz, ganz standardisierter Prozess, es kommt jemand und sagt, ich hätte gerne Beratung zum Thema Zahnersatz. Erstmal gar nicht Implantate, Zahnersatz. Und ich empfehle demjenigen das Implantat. Und er sagt, okay, was gibt es die Alternative? Ja, da gibt es die Brücke. Und sag ich, wir rechnen Ihnen beides aus. Und natürlich reden Sie zu Hause mit Ihrer Frau, ist auch eine wichtige Entscheidung. Wenn Sie möchten, können Sie das in bequemen kleinen Teilbeträgen bezahlen, mhm, und so weiter, worüber wir alles schon gesprochen haben. Und dann fühlt der sich nicht übervorteilt. Und dann ist er zu Hause, hat gesagt, ich hatte ein total nettes Beratungsgespräch mit dem Doktor. Was sagst du denn, Schatz, soll ich mir die Brücke machen lassen oder soll ich mir das Implantat machen lassen? Und dann sagt Schatz in der Regel, komm, mach das Implantat. Ja, wir fahren nächstes Jahr ein bisschen kleiner in Urlaub und vielleicht muss es nicht der Mercedes E350 sein, sondern kaufen wir uns halt den 300er. Und dann kommt der wieder. Und dann ist er aber auch überzeugt und ist nicht gedrängt. Und dann führt er das auch so durch, dass man dann am Ende sagt, okay, das war ein guter Deal für beide Seiten. Ne?
Wobei in meiner Vorstellung, das wissen all diejenigen, die regelmäßig auf meinem YouTube-Kanal die Filme gucken, mein Zahnarztcoach, hatten wir ja schon erwähnt, in meiner Welt gibt es keine Alternative, sondern es gibt für jede Indikation immer nur eine optimale Lösung. Ich erkläre das auch immer mit einem ganz einfachen Beispiel. Wenn ich eine große Türöffnung habe, dann kann ich natürlich, wenn ich dieses Loch verschließen möchte, dann kann ich da so ein Drahtgitter reinmachen und ich gipste das zu. Wenn ich da eine Tapetenbahn drüber klebe, sieht das auch erstmal okay aus. In dem Moment, wo ich da ein Regal dran hängen will, bricht das Ganze zusammen. Das heißt, wenn ich die optimale Lösung für den Verschluss eines Lochs in der Wand haben möchte, dann ist offensichtlich die Lösung die, dass ich da Steine reinmauere. Und das wisst ihr doch viel besser als ich. Das ist doch in der Zahnmedizin ganz genauso. Ja? Das heißt, natürlich ist dann die Brücke eher eine Kompromisslösung. Und so würde ich das dem Patienten auch anbieten. Also es ist eben keine Alternative, weil alternativ heißt gleichwertig. Das möchte ich an der Stelle noch sagen. Alternative ist das allerschlimmste Wort in der zahnärztlichen Beratung überhaupt. Stimmt. Es gibt keine, ja, weil sonst verwirrt ihr den fundamental. Unser Gehirn arbeitet dual. Ja, Tag, Nacht, reich, arm, heiß, kalt. Das Gehirn will immer wissen, was heißt das? Und wenn ich dem jetzt zwei Dinge vorlege und sage, ja, wir können Implantat oder wir können eine Brücke machen, dann wird er sagen, ja, was ist denn jetzt besser? Ja, weiß ich nicht, habe ich auch irgendwie nicht verstanden, hat er mir nicht so richtig erklärt. Und jetzt fragt er, was kostet das denn? Und ihr denkt, ach du, schon wieder so ein Preissensibel. Nein, nicht, der ist nicht preissensibel. Ihr habt den einfach verwirrt, weil ihr nicht gehirngerecht präsentiert habt. Gehirngerecht wäre zu sagen, die optimale Lösung ist hier tatsächlich an der Stelle das Implantat. Natürlich geht das auch mit einer Brücke. Und das muss ich Ihnen sagen, ich bin katholisch, ich komme aus Paderborn, ich darf sowieso nicht lügen. Die Brücke ist eine Kompromisslösung. Das ist einfach so. Und jetzt, lieber Patient, ist das Ihre freie Entscheidung, Möchten Sie die vernünftige, optimale, preiswerte Garantieleistung oder entscheiden Sie sich für den Kompromiss? So. Und egal, was er dann nimmt, das ist dann in jedem Fall seine Entscheidung. Ich muss mich davon losmachen, dass der jetzt zu meinem Vorschlag immer sofort Ja sagt. Das halte ich für eine große Misskonzeption.
Ja, wichtig ist, dass eine Entscheidung getroffen wird und dass wir dann mit einem Commitment rausgehen. Ja. Und das ist, glaube ich, das, was auch viele gar nicht dann tun. Die sagen, okay, wir überlegen Sie sich das doch noch mal zu Hause.
Wir schreiben Ihnen mal was. Also viele Gespräche enden ja mit diesem hoffnungsfrohen Vielleicht. Ne? Ja. Wir schreiben Ihnen dann mal was. Das ist dann der Moment, wo sich dann die individuellen Behandlungspläne, ihr merkt, ihr wisst ja, ich sage nicht Heil- und Kostenpläne, ne, wegen dieses K-Wortes, bei mir heißen die ja individuelle Behandlungspläne, wo die sich dann stapeln. Und da kommt ja irgendwann der Inhaber ganz nervös, ne, der musste jetzt 40.000 Honorar zurück. Und dann sagt er, Melanie, telefonieren Sie die doch mal nach. Wofür eigentlich? Also ich würde never ever ohne Vorentscheidung überhaupt einen Plan erstellen. Für was denn? Also jetzt nicht, weil ich mir Sorge um den deutschen Wald mache, Papier haben wir genug. Ich mache mir Sorge um die Arbeitszeit. Es bringt doch nichts, wenn ich nicht zumindest eine Vorentscheidung, sind wir grundsätzlich generell prinzipiell auf dem Richtigen, dann brauche ich keinen Plan schreiben.
Ja, also man gibt den Prozess ja auch komplett aus der Hand. Wenn man sagt, das Schlimmste ist, melden Sie sich doch. Das ist das Schlimmste.
Wir schicken Ihnen mal das.
Zweitschlimmste ist, wir melden uns dann irgendwie. Ja. Sondern nein, Folgetermin, wenn es keine Entscheidung im Ersttermin gibt oder im Zweittermin oder im sofort sagen, okay, wir rechnen das und das aus. Ist das so in Ordnung? Ja, okay, machen wir in 3 Wochen einen Folgegesprächstermin und dann sehen wir uns wieder und dann gibt es dann die finale Entscheidung. So, das waren 2 richtig spannende Folgen zum Thema Mindset, zum Thema limitierende Glaubenssätze. Ich glaube, es war ultra viel dabei für Praxisinhaber, für Praxismanagerinnen oder auch für Leute, die frisch in die Zahnmedizin kommen, vielleicht sogar noch Studenten sind. Schreibt uns doch mal in die Kommentare, was war euer Lieblingsglaubenssatz? Was ist das, was ihr in Zukunft ändern wird? Oder sagt ihr, das ist totaler Bullshit, den wir da erzählt haben? Lasst uns diskutieren. Ich freue mich drauf. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst uns ein Like da, abonniert den Kanal. Nur so werdet ihr wirklich fit in diesen unternehmerischen Themen. Und ansonsten sehen wir uns hoffentlich auf einem der Events oder vielleicht beim Coaching mit Frank vor Ort.